Willkommen zum Brennpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Als vor fast 30 Jahren die erste Frau ein künstlich befruchtetes, gezeugtes Kind gebar, war das Erstaunen groß. Heute ist es ganz normal, dass Paare mit unerfülltem Kinderwunsch eine künstliche Befruchtung ermöglicht und von der Krankenkasse finanziert wird. Viele Paare sehen darin einen Segen und die Freude über das lang ersehnte Kind ist groß. Die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtung liegt in Deutschland bei 21%. Nun kann man sich fragen, ist das eine Freude oder sind es nur 21%? Was ist mit den anderen 79? Einmal mit den Paaren, die enttäuscht sind, und mit den Kindern, die diese Prozedur nicht überlebt haben. Nach Auffassung der Christen entsteht menschliches Leben, sobald Eizelle und männlicher Same sich miteinander verschmelzen. Die Kirchen haben von Beginn an gewarnt vor der künstlichen Befruchtung. Sie sehen das Leid der kinderlosen Paare. Dennoch ist nach Auffassung der katholischen Kirche eine künstliche Befruchtung unsittlich, weil sie die Zeugung vom Akt trennt. Die Zeugung eines Kindes ist Höhepunkt der Vereinigung, also der Hingabe von Mann und Frau. Die Zeugung ist ein Geschenk Gottes. Gibt sich ein Paar in die Hände von Medizinern, die die Befruchtung vornehmen, ist es kein Akt mehr, sondern die Entstehung von neuem Leben liegt in der Macht der Mediziner. Ja, soweit die Vorgeschichte. Heute wollen wir uns dem Thema künstliche Befruchtung oder auch In-vitro-Fertilisation von einer neuen Seite nähern, die kaum beachtet wird. Wir gehen der nächsten Stunde der Frage nach, was geschieht mit all den befruchteten menschlichen Eizellen? Was geschieht mit all den überzähligen Embryonen? Als meinen Gesprächsgast darf ich den Gynäkologen und Lebensschützer Dr. Rudolf Ehmann begrüßen. Grüß Gott und guten Morgen, Herr Dr. Ehmann.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Herr Dr. Ehmann, liebe Zuhörer, ist zwar in Augsburg geboren, lebt aber schon viele Jahre in der Schweiz. Und Herr Dr. Ehmann, Sie besitzen auch inzwischen einen Schweizer Pass, oder?
Jawohl.
Ja, dort sind Sie Mitglied in der Bioethikkommission der Bischofskonferenz, ja. Vizepräsident der Schweizerischen Ärztevereinigung für die Achtung vor dem menschlichen Leben. Sie sind Gründer von Human Life International Switzerland. Und Herr Dr. Ehmann, Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und seit Jahren beschäftigen Sie sich jetzt schon mit bioethischen Fragen und setzen sich für den Schutz des ungeborenen Lebens ein. Sie waren als Chefarzt und Gynäkologe in der Geburtshilfe tätig. Sie wurden aber frühzeitig in den Ruhestand geschickt oder frühzeitig pensioniert, wie immer man das nennt. Warum?
Ja. Das fängt an sich schon bei meiner Wahl 1984 zum Chefarzt an. Dort wurde ich vom Parlament in Nidwalden einstimmig gewählt zum Chefarzt, und zwar wegen meiner Einstellung, die sich gegen die Abtreibung richtete. Der Zeitgeist hat sich dann in der Folge gedreht, und 2002 kam es in der Schweiz zur Abstimmung über die Fristenregelung. Und da war ich nicht mehr genehm. Das Schweizer Volk hat mehrheitlich diese Fristenregelung angenommen, auch der Kanton hier in Nidwalden. Und seit dieser Zeit, das Mobbing diesbezüglich begann allerdings schon ein bisschen vorher, wurde ich quasi gedrängt, in den Ruhestand zu treten. Und ich führte dann an, dass ich damals gewählt sei wegen der Einstellung. Und hatte dann schlussendlich gesagt, ich könne mir vorstellen, mit 64 in den Ruhestand zu treten. Das war also ein Drängen, ein Zwängen seitens der Politiker und Spitalbehörden. Mhm. Und aus diesem Grunde kam dann diese Einstellung meiner Tätigkeit zustande, ist aber juristisch noch nicht ganz vom Tisch, denn der Vertrag wurde nie formal juristisch aufgelöst.
Mhm. Nur damit wir das nachvollziehen können, wir Außenstehende kennen uns ja nicht so gut mit dem Tätigkeitsfeld eines Gynäkologen aus, aber was sind zum Beispiel Eingriffe, die Sie nicht vornehmen können als Lebensschützer und die man von Ihnen aber dennoch erwartet hat?
Also das ist in erster Linie die Abtreibung, sowohl die chirurgische wie auch die chemische mit der Abtreibungspille Ero 486. Dann natürlich das Ja-Sagen zu allen reproduktiven Methoden, und dazu gehört auch die In-vitro-Fertilisation, die zwar nicht vorgesehen ist hier in Nidwalden, weil das Spital zu klein ist, aber wenn man sich dagegen stellt, ist man nicht mehr zeitgeistkonform. Dann kam auch die Frage der Kontrazeption. Dazu muss ich sagen, ich hatte ursprünglich die Pille gegeben. Die Antibabypille danach war natürlich immer vom Tisch für mich, auch die Spirale, die seit jeher als frühabtreibend gegolten hat. Und bei der Antibabypille hat man einerseits gesehen, dass die Nebenwirkungen sehr stark zugenommen haben. Und andererseits stellte sich heraus, dass jede Pille potenziell einnistungshemmend ist für den Embryo, also frühabtreibend. Und als ich das erkannt hatte, habe ich 1987 auch die Pille nicht mehr gegeben. Die Spirale sowieso nicht. Mhm.
Gab es denn auch Frauen, die extra wegen ihrer Einstellung zu Ihnen in die Klinik kamen?
Oh ja, aus der ganzen Schweiz kamen sie, zum Teil auch aus dem benachbarten Ausland. Und da hat sich eben auch herausgestellt, dass ein Gynäkologe mit dieser Einstellung an sich eine Marktlücke ist, denn es gibt leider wenige Gynäkologen mit dieser konsequenten Haltung.
Und ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht einfach sagen, nein, die Spirale gebe ich Ihnen nicht, sondern dass Sie es auch gut begründen, sodass eine Frau das nachvollziehen kann.
Ja, sicher. Also es ist immer die Doppelläufigkeit dieser Sache, einerseits die Nebenwirkungen, die sowohl bei der Pille wie bei der Spirale sehr stark sind, und andererseits diese frühabtreibende Wirkung. Und ich begründe das natürlich oder habe das immer begründet in den Gesprächen.
Und natürlich dauern diese Gespräche eine Zeit lang, und natürlich hat ja die Gesundheitsreform greift sicherlich bei Ihnen auch, dass Sie Kosten sparen müssen, und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und dann kostenaufwendig.
Ja, genau, wobei ich dazu sagen muss, dass ich solche Gespräche dann häufig abends geführt habe und allermeistens nicht verrechnet habe.
Also Sie das auch als Freizeitarrangement angesehen haben?
Ja, denn ich sagte mir, wenn ich so ausgiebig informiere und auch häufig Paargespräche geführt habe, dann wollte ich die Leute nicht damit belasten.
Dankeschön, Herr Dr. Ehmann. Bis dahin. Schneeflockenkinder, was geschieht mit überzähligen Embryonen? Das ist ja die Überschrift unserer heutigen Sendung. Woher kommt denn dieser Begriff Schneeflockenkinder?
Das ist ganz interessant. Schneeflockenkinder kommt von einer Agentur, Vermittlungsagentur in Kalifornien, die sich Snowflakes nennt. Und dieser Name Schneeflocken für überzählige Embryonen ist an sich sehr treffend. Denn Schneeflocken sind klein und fein, sind sehr verletzlich, genauso wie diese Embryonen, die ja tiefgefroren werden, und deswegen auch Schneeflocken. Es hat mit Kälte zu tun. Diese überzähligen Embryonen werden ja bei minus 196 Grad Celsius tiefgefroren aufbewahrt. Und insofern hat diese Agentur wahrscheinlich den treffendsten Namen für die überzähligen Embryonen gefunden.
Also das Wort Snowflakes heißt eigentlich Schneeflocken, und Schneeflockenkinder sind eigentlich tiefgefrorene Embryonen, also befruchtete Eizellen, befruchtete weibliche Eizellen.
Genau, und wobei Schneeflockenkinder sind dann bereits diejenigen Kinder, die aus diesen befruchteten Eizellen, die dann aufgetaut werden oder wurden, der Frau eingepflanzt, schließlich zur Geburt gekommen sind. Mhm.
Woher stammen denn eigentlich die Embryonen, über die wir heute auch sprechen? Wir wollen ja heute über die Snowflakes sprechen. Wo ist denn die Wurzel des Ganzen?
Die Wurzel des Ganzen ist an sich bei der künstlichen Befruchtung, bei der In-vitro-Fertilisation, die an sich ursprünglich gedacht und durchgeführt wurde, um kinderlosen Ehepaaren zu einem Kind zu verhelfen. Da man ja nicht nur mit einer Einpflanzung eines Embryos Erfolg haben kann in der Regel, werden der Frau oft viele Eizellen entnommen, die zuvor stimuliert wurden durch Hormongaben. Und diese Eizellen werden dann befruchtet. Und wenn zum Beispiel jetzt ein Ehepaar schwanger, das heißt die Frau schwanger geworden ist und quasi die anderen befruchteten Eizellen nicht mehr benötigt, dann entstehen überzählige Embryonen.
Wie geschieht denn die Entnahme der Eizellen aus dem Körper der Frau, aus dem Unterleib?
Das kann mittels Bauchspiegelung geschehen, indem man dann die Frau in Narkose versetzt und durch die Bauchdecke hindurch ein Sichtgerät einführt. Man sieht dann die Eierstöcke und kann diese verschiedenen Follikel, wie man dem sagt, diese Eibläschen punktieren und die Eizellen entnehmen. Man kann aber auch unter Ultraschallkontrolle ohne Narkose diese Eibläschen punktieren und oft werden dann 10, 15, 20 Eizellen entnommen.
Und dazu braucht der Mediziner dann den Samen, also die Spermien des Mannes.
Des Mannes oder, wo dann die Samenspende erlaubt ist, auch Fremdsamen.
Und die Befruchtung, wir sagen immer, sie ist im Reagenzglas. Wie darf man sich das vorstellen? In einer Schale? Wie geschieht das?
Das ist eine Glasschale, die heißt Petrischale. Dort werden die Eizellen in einer Nährlösung deponiert und die Samenzellen dazugegeben. Und dann kann man beobachten, ob eine Eizelle befruchtet ist oder nicht. Man sieht dann auch, ob die befruchtete Eizelle lebensfähig ist, sich konform entwickelt. Das sind dann zum Teil objektive, zum Teil auch etwas subjektive Beurteilungen, welche Embryonen dann tatsächlich zur Einpflanzung gelangen. Was heute natürlich immer mehr gemacht wird, ist die Methode der ICSI, das ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, indem man eine Eizelle nimmt und Samenzellen gezielt, das heißt eine Samenzelle gezielt in diese Eizelle verbringt. Das macht man vor allem auch, wenn der Mann Schwierigkeiten hat mit der Zeugung. Man wählt dann diese Spermien aus, die gewisse Kriterien erfüllen, der Vitalität, der Beweglichkeit etc. Und diese Methode hat an sich eine etwas größere Erfolgsrate.
Was für ein Zeitraum liegt denn zwischen der Entnahme der Eizelle bei der Frau, der Befruchtung und bis das Ei wieder eingesetzt wird?
Das sind 2 bis 4, 5 Tage. Also normalerweise sind es ungefähr 2 Tage. Man hat aber festgestellt, dass wenn man 5 Tage wartet, die Erfolgsrate etwas größer ist. Also da ist noch nicht alles definitiv abgeschlossen.
Was geschieht denn jetzt bei uns in Deutschland oder auch bei Ihnen in der Schweiz mit all den überzähligen befruchteten Eizellen, also mit den Menschen?
Ja, es ist Folgendes. In Deutschland und in der Schweiz darf man an sich nur so viele Eizellen befruchten, wie dann eingepflanzt werden. Und es dürfen maximal 3 Eizellen, das heißt 3 Embryonen, eingepflanzt werden. Denn wenn man mehr einpflanzt, ist die Gefahr der Mehrlingsschwangerschaft sehr groß. Und Mehrlinge haben enorme Risiken. Risiken der Frühgeburt zum Beispiel und sind natürlich bei intensivstem Kinderwunsch doch nicht immer auch erwünscht. Und wenn jetzt solche Mehrlinge entstehen, zum Beispiel wenn man 6 Embryonen einpflanzt und es entstehen 5, dann geht man heute zur selektiven Embryoreduktion über, indem man circa 3 Embryonen in der Gebärmutter abtötet, indem man zum Beispiel mit einer Spritze eine Lösung in das Herz des jeweiligen Embryos einspritzt. Das ist eine weitere Konsequenz dieser ganzen modernen Technik. Und weil man das natürlich auch vermeiden möchte, hat man sich entschieden, eine Maximaleinpflanzung von 3 Embryonen vorzunehmen, dann ist die Gefahr weniger groß für diese Mehrlingsbildung. Man pflanzt heute auch häufig nur noch einen Embryo ein oder zwei Embryonen. Und eben der Embryo, der zurückbleibt, der ist überzählig. In Deutschland darf man an sich nicht Embryonen tiefgefrieren, sondern den sogenannten Präembryo, ein furchtbarer Begriff, in dem die Eizelle wohl befruchtet wird. Das heißt, es erfolgt nicht die ganze Befruchtung, sondern nur die Imprägnation, wie man das sagt oder wie man das nennt. Das darf eingefroren werden, dieses Gebilde, wenn man so sagen möchte. Im Prinzip ist das eine sophistische Definition. Ein Präembryo an sich gibt es nicht. In der Schweiz hingegen darf man Embryonen einfrieren. Aber in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich zum Beispiel ist die Embryonenadoption verboten, auch in Italien. Man kann also keine Adoption von Embryonen vornehmen. Was umstritten ist, das sind natürlich rechtliche Aspekte, die sehr, sehr wesentlich sind. Man sagt auch, wenn man die Embryonenadoption erlauben würde, dann würde das den Schwangerschaftsabbruch, das heißt die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, auch tangieren. Das Argument kam auch schon. Also das Ganze ist sehr komplex.
Schneeflockenkinder, was geschieht mit überzähligen Embryonen? Das ist unser Thema heute beim Brennpunkt bei Radio Horeb. Und mein Gast ist Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe, er ist Geburtshelfer und vor allen Dingen ist er Lebensschützer. Herr Dr. Ehmann, die ersten Versuche, menschliche Eizellen mit menschlichen Samenzellen zu befruchten, das war schon 1944. Bis dann das erste Baby, Retortenbaby, geboren wurde in London, sind noch mal ein paar Jahre vergangen. Das war 1978. Ja. Was war denn damals der Plan? Was sollte denn mit den überzähligen Embryonen aus dem Reagenzglas oder man kann auch sagen, mit den überzähligen Menschen geschehen?
Ja, vordergründig, wie schon gesagt, war natürlich die Erfüllung des Kinderwunsches bei kinderlosen Paaren das Argument für diese künstliche Befruchtung oder für diese technisch assistierte Reproduktion. Es war aber immer der Hintergedanke der Forschung auch im Visier. Und das hat man natürlich lange Zeit nicht zugegeben. Erst in den letzten Jahren, als die Geschichte mit den Stammzellen aktuell wurde, wobei man das natürlich auch schon länger wusste, das wurde nur sehr viel später publiziert, mit den embryonalen Stammzellen zu forschen, wurde das Ganze mehr offensichtlich und auch nach außen hin kommuniziert. Man erwartet von dieser embryonalen Stammzellenforschung verschiedene Dinge. Einerseits können solche Stammzellen, die ja innerhalb von 7 Tagen ungefähr nach Entstehen des Embryos gewonnen werden und dabei den Embryo zerstören, das muss man wissen. Man erwartet einerseits, dass man aus diesen Stammzellen jedes Gewebe des menschlichen Körpers züchten kann, also quasi, dass diese Embryonen als Ersatzteillager für geborene Menschen dienen können. Das andere sind dann spezifische Therapiemöglichkeiten. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel an Parkinson, Alzheimer erkrankt ist, dass dann diese Krankheiten durch diese embryonalen Stammzellen geheilt werden können. Demgegenüber haben wir aber die Forschung an adulten Stammzellen, das heißt Stammzellen, die bereits bei geborenen Menschen entnommen werden können und die sind in jedem Körper vorhanden, an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Knochenmark, aber auch zum Beispiel in der Nasenschleimhaut. Angefangen hat die Überlegung bei den Nabelschnurstammzellen. Wenn ein Kind geboren wird und man nimmt Nabelschnurblut, dann findet sich dort eine rechte Anzahl an bereits adulten Stammzellen, die ebenfalls sehr, sehr potent sind. Die Forschung bislang hat sehr gute Resultate mit den adulten Stammzellen ergeben, zum Beispiel auch bei Herzinfarkten, bei Nervenverletzungen. Man kann quasi auch aus diesen Stammzellen fast jedes Gewebe oder mit der Zeit jedes Gewebe züchten, um kranken Menschen helfen zu können. Und die adulte Stammzellenforschung ist ethisch unbedenklich.
Mhm. Könnte man auch sagen, dass die Forschung an embryonalen Stammzellen nicht das gebracht hat, was man sich eigentlich davon versprochen hat und was man vor allen Dingen auch uns Menschen auch ein Stück weit vorgaukelt?
Ja, also das kann man bis jetzt sagen. Die embryonale Stammzellforschung hat noch kein schlüssiges Resultat gebracht, das in der Praxis angewendet werden könnte. Weil diese Stammzellen quasi so potent sind in ihrer Entwicklungsmöglichkeit, hat sich gezeigt, dass wenn die, das ist im Tierversuch bis jetzt gemacht worden, wenn diese Stammzellen einem anderen, jetzt in diesem Fall eine Maus zum Beispiel, eingepflanzt wird, dass dann Tumoren entstanden sind. Und das hat man bei adulten Stammzellen bisher kaum beobachtet. Eine Literaturstelle fiel mir vor einigen Wochen in die Hände, wo so etwas diesbezüglich auch erwähnt wurde. Aber im Allgemeinen sind die adulten Stammzellen sehr sicher.
Nun soll ja das Stammzellengesetz gelockert werden. Bei uns in Deutschland wird es angestrebt. Der Stichtag 1.1.2002 soll hinaufgesetzt werden. Worum geht es da in diesen neuen Gesetzesentwürfen oder in diesen Vorplanungen?
Zunächst bei dieser Stichtagsregelung muss man wissen, dass die besagt, dass in Deutschland ja keine Stammzellen gewonnen werden dürfen, sondern dass Stammzellen importiert werden dürfen aus dem Ausland. Die müssen aber aus Embryonen stammen, die vor dem 01.01.2002 entstanden sind. Das wird von der deutschen Forschungsgemeinschaft und von verschiedenen Bioethikern quasi als unzureichend angesehen. Es wird auch behauptet, das seien veraltete Stammzelllinien. Vermutlich liegt es auch darin begründet, dass, dass es sehr viele Embryonen braucht, um Stammzelllinien zu, also richtig brauchbare Stammzelllinien zu züchten. Und dann geht in der Zeit natürlich das Gewebe aus und sie brauchen neue Stammzellen. Wenn man bedenkt, dass in den USA rund 400.000 tiefgefrorene Embryonen lagern, kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen sind.
Ja, gleich werden wir noch weitersprechen über die Embryonenadoption, über das Embryonenshopping. Heute geht es um die sogenannten Schneeflockenkinder, um die überzähligen Embryonen. Wir fragen uns, was mit ihnen geschieht. Wir haben die erste Hörerin, die sich heute in die Lebenshilfe, in unsere Brennpunktsendung einbringen möchte. Was geschieht mit überzähligen Embryonen? Ich darf ganz herzlich Frau Mamarella aus der Schweiz begrüßen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich möchte vergelt's Gott sagen für diesen Mut und es ist erschütternd. Ich höre noch nicht lange, wie es so ganz genau geht. Aber ich leide sehr, sehr fest unter allem. Es ist sehr, sehr erschreckend. Jetzt diese Embryonenfortpflanzung zu den Menschen. Ich habe diese Frage und das schockiert mich auch. Die machen doch das schon, die Ärzte an gewissen Orten. Ist dann die Seele drin, wo Gott eingehaucht hat? Oder sind dann die Seelen nicht mehr drin, wenn sie so pushen? Das wäre meine Frage und wünsche viel Gotteskraft und Gnade allen. Dann höre ich beim Radio wieder zu.
Ja, danke schön für Ihren Anruf.
Ja. Danke. Die Frage der Beseelung ist natürlich eine theologisch auch weit diskutierte und viel diskutierte Frage. bei der künstlichen Befruchtung, also bei der Befruchtung im Reagenzglas, entsteht ja ein neuer Mensch. Und in dem Sinn ist die Beseelung ganz unzweifelhaft. Die Seele ist in diesen Kindern vorhanden. Und das macht die ganze Geschichte ja noch tragischer, wenn man bedenkt, dass die überzähligen Embryonen an sich das Schicksal hätten, wenn sie nicht zur Adoption kämen, entweder tiefgefroren zu bleiben oder, wenn sie aufgetaut werden, im Reagenzglas zu sterben. Insofern ist ja die Embryonenadoption eine Chance für diese Kinder, doch noch zu leben. Und diese Chance sollte man diesen Kindern geben.
Erklären Sie uns, was ist denn das, eine Embryonenadoption, Herr Dr. Ehmann?
Am Beispiel von Snowflakes in den USA kann man sagen, die Agentur dort vermittelt tiefgefrorene Embryonen an Paare, die kinderlos sind. Die machen das an sich sehr seriös, indem sie die biologischen Eltern mit einbeziehen in die Auswahl der Adoptiveltern, wenn man so sagen möchte. Die bekommen dann verschiedene Akten über Lebenslauf, soziale Situation etc. Und zum Teil besuchen diese biologischen Eltern auch die potenziellen zukünftigen Adoptiveltern und schauen die sich an und überlegen sich, kann mein Kind in dieser Familie quasi gut erzogen werden, gut aufwachsen. Das ist an sich eine seriöse Angelegenheit. Adoption bezog sich ja bisher nur auf geborene Kinder. Und deswegen wird ja in Deutschland und der Schweiz, zum Teil auch in Österreich, die Adoption als solche, als Begriff angezweifelt. Man spricht dann zum Teil auch von Embryonenspende. Das ist ein bisschen anders als Adoption, weil es rechtlich einen anderen Status hat. Es müssten an sich die Gesetze in Deutschland, der Schweiz und in Österreich geändert werden, um diese vorgeburtliche Adoption durchführen zu können. Man nennt diesen Vorgang zum Teil auch Präimplantationsadoption. Man sieht, das wird dann sehr, sehr differenziert. Präimplantation heißt Adoption vor der Einnistung des Embryos. Und damit ist es klar, nicht, dass es nicht ein Kind ist, das sich schon im Mutterleib entwickelt hat, beziehungsweise das geboren ist.
Aber grenzen wir mal ab, was ist denn bei uns in Deutschland erlaubt und was ist verboten? Ist also die Embryonenadoption erlaubt oder verboten?
Die ist verboten. Also die ist verboten, wenn wir bei den deutschsprachigen Ländern bleiben, in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Und darüber hinaus ist es ganz streng verboten in Italien. Italien hat ähnlich wie Deutschland eines der strengsten Fortpflanzungsmedizingesetze, aber in Italien wird über die Freigabe zur Adoption ernsthaft nachgedacht. Erlaubt ist die Embryonenadoption in Großbritannien, Spanien, Holland, Tschechien und den USA. Es gibt also doch recht viele deutsche Paare, die sich in den USA melden, weil sie wissen, dass es dort einfacher ist. Wenn eine deutsche Frau nach USA geht und sich ein Embryo einpflanzen lässt, ist das an sich erlaubt. Es darf aber kein deutscher Arzt, weder in Deutschland, das ist klar, aber auch nicht in den USA oder sonst im Ausland eine Embryonenadoption durchführen, das heißt den Embryo einpflanzen dieser deutschen Frau.
Der würde dann seine Approbation verlieren.
Ja, der würde bestraft. Mhm. Vielleicht ein Wort zur Forschung an Embryonen. Die ist natürlich auch untersagt in Deutschland. Die ist aber erlaubt in Belgien, in Spanien, in Schweden und in Großbritannien. Belgien und Großbritannien erlauben sogar die Herstellung von Embryonen zur Forschung, falls die überzähligen Embryonen dazu nicht ausreichen sollten. Denn wie schon vorher erwähnt, braucht es sehr viele Embryonen für diese Forschung, vor allem eben für die Stammzellforschung.
Ist denn bei uns in Deutschland die Eizellenspende, ist die erlaubt?
An sich ursprünglich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt lockerer gehandhabt wird. An sich ist sie auch nicht erlaubt. Auch die Leihmutterschaft ist nicht erlaubt. Indem jetzt zum Beispiel eine Frau, die kein Kind austragen kann, die zum Beispiel die Gebärmutter nicht mehr hat, Kinderwunsch hat und dann eine andere Frau bittet, den Embryo, den man hergestellt hat, auszutragen, sich einpflanzen zu lassen und auszutragen. Mhm. Das ist verboten. Das ist auch in der Schweiz verboten, in Österreich. Das ist in den USA allerdings auch wieder erlaubt. Die USA ist natürlich sehr, sehr liberal in dieser Hinsicht.
Herr Dr. Ehmann, wir haben jetzt schon sehr ausführlich darüber gesprochen, was rein faktisch mit den Embryonen geschieht. Nun hat eben ja Frau Mamarella angerufen, sie hat schon nach der Beseelung gefragt. Ich möchte jetzt gerne darauf hinaus, diese Embryonen, da glauben wir daran, dass das schon Menschen sind. Menschen, die ein Gefühl haben, dass das die Embryonen schon ja etwas spüren. Nun sagen Sie, diese Embryonen können eingefroren werden, deswegen heute auch der Begriff Schneeflockenkinder. Was weiß man denn über die Kinder, die künstlich befruchtet wurden, die auf die Welt gekommen sind, die heute leben? Was weiß man über deren Entwicklung? Und was weiß man auch über Kinder, die vielleicht mal eingefroren waren?
Ja, vielleicht zu den eingefrorenen Kindern, beziehungsweise noch weiter zurück zu den Kindern, die gezeugt werden in der Petrischale und dann eingepflanzt werden. Die haben eine größere Chance, dass sie überleben überhaupt, als zum Beispiel tiefgefrorene Kinder. Aus den USA weiß man zum Beispiel, dass gerade durch diese Snowflakes-Agentur Kinder an Ehepaare abgegeben wurden, dass von 10 tiefgefrorenen Embryonen nur 2 bis 3 einpflanzungsfähig waren. Die anderen 7 erlitten einen Schaden beim Auftauen. Das ist sehr tragisch, zeigt aber, dass diese Manipulation des Tiefgefrierens und Auftauens nicht ungefährlich ist für die betreffenden Kinder. Und trotzdem ist wahrscheinlich die Embryonenadoption die beste Lösung, um diese Kinder oder um diesen Kindern eine Chance zu geben, zu überleben. Am besten wäre es natürlich, wenn überhaupt keine überzähligen Embryonen entstünden. Also quasi, wenn die In-vitro-Fertilisation als solche verboten wäre. Und da warnt die katholische Kirche mit ihrer Instruktion, die vor Jahren herauskam, schon wieder federführend, indem sie diese ganzen Techniken verurteilt hat. Wenn man sich damals daran gehalten hätte, hätten wir diese Probleme heute nicht mehr oder überhaupt nicht. Die wären nie entstanden.
Mhm. Aber ich möchte noch mal auf meine Frage zurückkommen. Wissen Sie etwas darüber, ja, über die Entwicklung der, ja, Kinder, die aus einer künstlichen Befruchtung kommen?
Ja, es gibt einige Arbeiten darüber, die zeigen, dass Kinder nach der In-vitro-Fertilisation doch nicht ganz, ohne Nebenwirkungen oder ohne Folgeerscheinungen bleiben. Es gibt auch Arbeiten, die entstanden sind, das habe ich im Ostblock erlebt, die aber nie publiziert wurden. Ich habe das in der Ukraine erlebt, vor rund 12 Jahren, als ich dort einen Vortrag halten musste. Da kam ein Professor auf mich zu und sagte, er hätte eine Arbeit geschrieben über den Outcome von diesen Kindern und hätte da einige Defizite, zum Beispiel auch im Abwehrsystem, immunologischer Art, sagen wir nach 10, 15, 16 Jahren festgestellt. Und der konnte diese Arbeit nirgends publizieren. Denn das wäre schon eine zu kritische Betrachtungsweise gewesen. Und so gibt es schon immer wieder Arbeiten, die auch im Westen jetzt zeigen, dass das Ganze nicht unbedenklich ist. Wie viel davon echt publiziert wird und nicht, das ist eine ganz andere Frage. Da kann man sich bis im Moment nicht schlüssig äußern.
Die Embryonen, die verworfen werden, die also auch das Auftauen, wenn sie es Schneeflockenkinder waren, wenn sie eingefroren waren, nicht überleben, wohin wandern die? Wahrscheinlich in den Krankenhausabfall.
Ja, die wandern in den Krankenhausabfall. Wenn man sieht, dass zum Beispiel von diesen 10 Embryonen 7 sich nicht regulär entwickeln, nicht eingepflanzt werden können, dann wandern die in den Müll. In Deutschland, das heißt in der Schweiz, habe ich jetzt etwas Neueres aus einer Studie gehört, eher Schweiz als Deutschland, dass solche Embryonen zum Teil einfach in die Vagina der Frau transferiert werden, damit sie nicht im Müll landen. Das sind so Auswege, die gefunden werden, die natürlich völlig sinnlos sind, aber sie wurden wenigstens pro forma der Frau in den Körper eingepflanzt.
Das heißt, das hat vielleicht noch den Anschein von einer gewissen Natürlichkeit.
Ja, den Anschein möchte man damit erwecken.
Man weiß ja durch Forschungen oder von einer Seite wird es hochgespielt, von anderer eher nicht, dass vielleicht viele von uns Geschwister hatten im Mutterleib und dass der ein oder andere einen Grundschmerz in sich trägt, weil er vielleicht überlebt hat und ein Geschwister im Mutterleib auf natürliche Weise verstorben ist. Ich frage mich nun, wie es den Kindern gehen muss, die im Reagenzglas gezeugt wurden, die wissen, spüren vielleicht, da waren noch andere, sie konnten nicht eingepflanzt werden. Ja, wie es diesen Menschen, diesen Kindern heute geht, ob wir uns da nicht auch wieder Menschen mit einem seelischen Schmerz heranwachsen, der vielleicht eigentlich vermieden werden könnte?
Das ist eine gute Frage, nicht? Das grenzt an sich an die Problematik auch des Post-Abortion-Syndroms bei den Frauen, aber auch bei den Kindern, die wissen, dass ihre Mütter abgetrieben haben. Und das weiß man nach Abtreibungen, dass das diesen Kindern nicht gleichgültig ist. Von Retortenkindern weiß man diesbezüglich bis jetzt noch nichts. Bei Luise Braun ist an sich bekannt, dass sie sich, aber das war natürlich jetzt ein Einzelfall, dass sie sich selbst als völlig normales Kind betrachtet hat. Und
Luise Braun war das erste Retortenkind.
Das war das erste Retortenbaby, 1978 auf die Welt gekommen. Die hat sich völlig natürlich verhalten und hat gesagt, ich bin nichts Besonderes, ich bin ein normaler Mensch, etc. Die hatte aber keine Geschwister, von denen jedenfalls etwas bekannt wäre, nicht, dass sie da sagen könnte, ich habe überlebt, die Geschwister, die haben nicht überlebt. Aber dieser Frage müsste man nachgehen, wie diese Kinder das empfinden. Aber ich denke, das ist ähnlich wie bei der Abtreibung.
Weil die nächste Frage wäre ja auch, wenn ein Mensch unter einer vielleicht einer Persönlichkeitsstörung leidet oder einfach Schwierigkeiten hat im Leben, ob bei der Anamneseerhebung auch gefragt werden kann, ja, wissen Sie denn, auf welche Art und Weise Sie gezeugt wurden? Aber ich denke, das ist eine Frage, die man sich sicherlich noch nicht so traut zu stellen, so offen.
Ja, ich denke, dass diese Frage die Political oder die sogenannte Political Correctness berührt. Das wurde bis jetzt noch nicht groß diskutiert. Das wird aber ganz zweifellos irgendwann mal zur Sprache kommen müssen. Und ich vermute, dass es folgendermaßen geht, dass man diese Frage sich verbieten wird. Von den Ärzten aus, von den Gesellschaften für Reproduktionsmedizin etc. Das ist heikel.
Nun sind Sie als Gynäkologe ja auch mit vielen Frauen, mit vielen Paaren in Verbindung gekommen. Paare, die einen Kinderwunsch hatten. Paare, die natürlich gehört haben davon, dass es die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung gibt. Wie haben Sie mit diesen Paaren gesprochen? Was haben Sie ihnen als Alternativen vielleicht angeboten?
Wir haben die Problematik, dass diese Paare, das heißt natürlich Frauen vor allem, die sich der künstlichen Befruchtung unterzogen haben, schwere psychologische Probleme haben vielfach. Man weiß auch, dass in den Teams, in den Ärzteteams, beziehungsweise sind natürlich auch Laboranten, Laborantinnen einbezogen, das ist ein ganzer Stab, dass in diesen Teams häufig Psychologen tätig sind, die diese Paare begleiten. Denn die Spannung, die entsteht durch die ganze Behandlung, man muss bedenken, das sind natürlich hochdosierte Hormone, die eingesetzt werden. Das ist über mehrere Zyklen jeweils die Spannung, ist jetzt die Befruchtung gelungen, ist die Einpflanzung gelungen, ist effektiv eine weiterführende Schwangerschaft vorhanden. Und das sind Zerreißproben für diese Frauen. Und es gibt viele Frauen, die sagen, das würden sie nie mehr machen. Andere, die vielleicht 20%, die ein Kind bekommen haben, die vergessen die ganze Prozedur dann relativ rasch, leugnen aber nicht die Problematik, die sie durchgemacht haben. Das ist sehr, sehr schwierig für die betreffenden Paare. Und zwar nicht nur für die Frau, vor allem aber für die Frau. Was die Frage betrifft an Alternativen, da hat ein amerikanischer Gynäkologe, Professor Thomas Hilgers, eine neue natürliche Technologie entwickelt, die sehr erfolgreich ist. Er konnte zu Schwangerschaften verhelfen bei Frauen, die die In-vitro-Fertilisation erfolglos durchgeführt haben. Er setzt auch Hormone ein, aber in einer sanften Art und Weise. Er benutzt alle natürlichen Gegebenheiten, die wir biologisch zur Verfügung haben, und hat wirklich sehr, sehr gute Resultate.
Dankeschön, Herr Dr. Ehmann. Wir haben eine Hörerin, Frau Kollett aus Aachen. Guten Morgen oder grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Ehmann. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für diesen ausgezeichneten, aufklärenden Vortrag. Ich habe schon viel darüber gehört und auch gelesen. Und ich habe bisher nie so ganz hundertprozentig gewusst, was da überhaupt vor sich geht. Ja. Und wenn wir daran denken, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, dass solche Kinder, die dann im Reagenzglas gezeugt worden sind, auch noch später seelische Schäden haben können, dann ist es unverantwortlich, dass diese Techniken weiterentwickelt und weiter durchgeführt werden. Ja. Und da kann man wirklich nur noch beten, dass das aufhört, denn wir ahnen ja gar nicht, was noch alles geschehen kann auf diese Art und Weise, wenn die Menschen Gott ins Handwerk pfuschen.
Das ist richtig.
Dankeschön für diesen Beitrag, Frau Kollett.
Vielleicht muss ich noch präzisieren, über seelische Schäden bei den Kindern, die so gezeugt wurden, weiß man ja heute noch nichts. Da muss ich als Arzt aufpassen, dass ich da nicht irgendetwas Falsches sage. Aber potenziell kann das natürlich sein, wenn man bedenkt, eben dass Geschwister dann nicht entwickelt wurden, nicht zur Welt kamen, so wie Sie es angesprochen haben, Frau Böhler. Mhm. Wenn die Hörerin eben über das spricht, was noch passieren kann, könnte ich vielleicht noch einen Auswuchs anführen, der in den USA läuft. Man spricht dort nicht nur von Embryo-Adoption, sondern auch von Embryo-Shopping. Und das ist wieder etwas ganz anderes. Da werden gespendete Eizellen mit Spendersamen befruchtet. Die Eizellen stammen von jungen, intelligenten und hübschen Frauen. Die Samenspender müssen mindestens den Doktortitel besitzen. Und die Sache läuft rein kommerziell. Und da kostet ein paar Embryonen $5,000. Man spricht auch von Restposten, das sind dann wieder mehr überzählige Embryonen, die entstehen, Restposten an Embryonen, die man dann quasi zur Verfügung hat. Das sind Auswüchse, die zwangsläufig kommen, sobald etwas finanziell lukrativ erscheint.
Das war jetzt das Embryonenshopping, das in den USA gehandhabt wird, aber bei uns in Europa ist es nicht erlaubt, oder?
Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist jetzt ein Auswuchs der USA, der auch fast nur dort so entstehen kann, nicht? Weil in den USA ist fast alles möglich. Es war ja auch schon lange bekannt, dass sich Frauen befruchten lassen konnten mit Samen von Spitzensportlern, von Universitätsprofessoren etc. Das ist im Prinzip dieser Perfektionismus, den wir heute erleben. Es ist sehr viel machbar und das Machbare wird dann eben auch gemacht. Das geht in das Kapitel der sogenannten Permissivität in der Medizin, die sehr viel Unheil angerichtet hat.
Unser Thema heute im Brennpunkt Schneeflockenkinder. Was geschieht mit überzähligen Embryonen? Wir haben versucht, einen Blick in die gesamte Welt ein Stück weit zu richten, also rüber in den Westen, in die USA und auch hier bei uns in Europa. Mein Gast ist Herr Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe und Menschenrechtler, setzt sich für den Lebensschutz ein. Herr Dr. Ehmann, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns für diese Sendung heute zur Verfügung standen. Nehmen wir alles das, worüber wir gesprochen haben, all die Kinder, die nicht das Licht der Welt erblicken durften, nehmen wir es in das Gebet auf. Ja, nehmen wir sie mit in die Heilige Messe, beten wir für sie und machen uns einfach kundig, wenn wir vielleicht, wenn Sie vor der Frage stehen, wie gehe ich mit dem unerfüllten Kinderwunsch um, welche Wege gehe ich, setzen Sie sich damit auseinander. Wir möchten in dieser Sendung niemanden irgendwie anklagen. Darum ging es uns heute nicht. Wir wollten einfach, möchten informieren. Danke, Herr Dr. Ehmann, dass Sie uns dabei behilflich waren.
Danke Ihnen, Frau Böhler.
Möchten Sie Informationen zur heutigen Sendung und auch Kontakt mit Herrn Dr. Ehmann aufnehmen, so wenden Sie sich doch bitte an den Hörerservice. Die Nummer ist die 0700 75 25 75 25. Eine CD der heutigen Sendung gibt es auch. Die bekommen Sie bei meinen Kollegen vom CD-Dienst unter der 0700 7525 7520. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Haben Sie noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.